Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Die Judgment Night in der Premier League ist gelaufen, wie es so schön von der PDC immer wieder angekündigt wird. Und das ist Grund genug für uns, mal wieder eine neue Sendung Double Trouble zu machen. Also mal wieder eine schöne Stunde über Darts zu reden. Denn seit den UK Open und dem Sieg von Gary Anderson ist eine ganze Menge passiert und darüber müssen wir reden. Mein Name ist Christian Oehmicke und ich begrüße heute zwei Gäste bei mir. Zum einen unsere Stammkraft von daten.de, den Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Hallo Christian.
Und auch mit dabei inzwischen Stammkraft geworden, der Sven Schaaf. Hallo Sven.
Hallo.
So, ja, ich weiß nicht, wie viel Darts ihr gesehen habt, seitdem die UK Open gelaufen sind. Wir hatten den tollen Premier League Spieltag in Berlin und es gab noch einige weitere Premier League Spieltage, unter anderem dann einer, der ausfallen musste und in Liverpool ja eigentlich ursprünglich geplant der erste Spieltag der Rückrunde, dort dann nun die Judgment Night. Und Marvin, wir haben es am Anfang befürchtet, dass das Mensur Suljovic am Ende erwischen könnte. Es hat ihn dann auch leider erwischt, aber hätte nicht unbedingt sein müssen, oder?
Ja, hätte es ja nicht sein müssen. Ich finde, dass Mensur Suljovic eine sehr gute Premier League-Saison gespielt hat. Das kann man jetzt vielleicht nicht so sehen an den Ergebnissen und an den Punktzahlen. Also 4 Punkte ist natürlich nicht genug, das ist klar, aber Mensur hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, hohe Averages und hatte einfach auch Matchpech, muss ich da ganz ehrlich sagen. Meistens sind seine Gegner da wirklich über sich hinausgewachsen, würde ich fast sagen, und starke Doppelquoten gegen ihn gespielt und ja, oft auch knapp verloren. Und ja, ich finde es ein bisschen schade und auch traurig, dass Mensur jetzt eigentlich nicht für belohnt worden ist. Und ja, klar, war es an der ersten Saison, musste vielleicht ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber trotzdem hat er sich wirklich auch gut präsentiert.
War das Entscheidende tatsächlich schon die beiden oder die drei Niederlagen dann letztendlich zum Start gegen Raymond van Barneveld, der überragend gespielt hat gegen ihn, obwohl er selber einen hohen Average hatte, gegen Whitlock, der ebenfalls den Anfang der Premier League ja auch fantastische Starts gezeigt hat. Sven, oder war es dann tatsächlich vielleicht doch die knappe Niederlage gegen Gary Anderson am 8. Spieltag? Was war entscheidend?
Ich hätte jetzt noch was ganz anderes gesagt. Natürlich war der Start mit den Niederlagen äußerst unglücklich für Suljovic, dass er da mit 0 Punkten aus 3 Spielen gestartet ist, obwohl er echt gut gespielt hat. Für mich das entscheidende Spiel war eigentlich die Niederlage gegen Daryl Gurney. Ich glaube, wenn Suljovic da nur 1 Punkt geholt hätte, dann wäre er weitergekommen, weil danach hat ja auch Gurney mehr oder weniger wie befreit aufgespielt und das war für mich der Knackpunkt.
Wir werden es vermutlich nie erfahren, woran es jetzt dann tatsächlich lag. Auf jeden Fall ist Mensur Suljovic leider ausgeschieden, hat sich aber dann letztendlich, muss man sagen, teuer verkauft. Nicht ganz so gut verkauft hat sich Marvin Gervin Price. Es hat sich am Anfang relativ schnell angedeutet und ja, letztendlich sind es am Ende 2 Punkte, die auf seinem Konto stehen und das nicht mal durch einen Sieg, sondern nur durch ein Unentschieden. Lag es an zu starken Gegnern oder war die Premier League in diesem Jahr für Gervin Price einfach eine Nummer zu groß?
Ja, ich denke, da kommt beides zusammen. Also klar sind die besten Dartspieler der Welt da vertreten und ich fand gerechtfertigt, dass Gervin Price dieses Jahr dabei war. Das hat er sich auch durchaus verdient. Klar, 2 Punkte, ich glaube, das sind die geringste Punktzahl seit Einführung der 10er Liga, also dass man mit 10 Spielern spielt und nicht mit 8. Und minus 29 in der Leckdifferenz, das spricht doch für sich, das waren klare Niederlagen. Ja, am Anfang dachte man, okay, Peter Wright 6-6, ein guter Start für Gervin Price, aber danach kam halt nicht viel. Er hat ziemlich früh oft auch deutlich zurückgelegen und hat dann auch nach dem vorletzten Spieltag gesagt, dass er die Premier League eigentlich gehasst hat. Hat dann natürlich auch ein bisschen zurückgerudert. Aber ja, es bleibt ihm eigentlich nur zu wünschen, dass es nicht das passiert, was mit vielen schon passiert ist, dass er dann nach der Premier League in so ein Loch fällt, nachdem es dann nicht so gut gelaufen ist. Und das würde ich Price auf keinen Fall auch gönnen. Aber muss man jetzt abwarten, wie er die nächsten Wochen so auf der Pro-Tour dann auch wieder spielen wird.
Also es ist sein Match gegen Simon Whitlock in Liverpool, Sven, war ein enorm schwaches, wenn man so will. ein Average von 76 oder knapp 77 waren es dann am Ende, ist einfach nicht gut genug, auch wenn Simon Whitlock ebenfalls in diesem Match nicht gerade einen hohen Average hat.
Ja, also man hat, finde ich, gemerkt, dass er einfach überhaupt gar kein Selbstvertrauen mehr hatte für diese Spiele in der Premier League, und er hat es versucht, aber auch mich hat er auch das ganze Spiel nicht so gewirkt, als ob er selber daran glaubt, dass er gegen Whitlock was tun kann, obwohl, wie du eben schon gesagt hast, auch Whitlock jetzt eine seiner schwächeren Partien gespielt hat. Ja, ich glaube, er muss jetzt einfach die Premier League abhaken und versuchen, so gut wie möglich wieder reinzukommen, dass er sich durch ein paar Erfolge Selbstvertrauen holt. Er hat die schwächste Saison gespielt in der Premier League, die bisher jemand gespielt hat, und ich glaube auch mit seinen Aussagen da vorm, weiß gar nicht, war das vorm oder nach dem letzten Spieltag?
Dem vorletzten, glaube ich, wo klar war, dass er ausgeschieden war.
Ja, ich glaube auch, also er hat jetzt nicht die Leistung gezeigt unbedingt in der Premier League, um nochmal nominiert zu werden. Ich glaube auch, dass er durch diese Aussage schon, müsste er dieses Jahr schon ein Major gewinnen, um die Chance zu haben, nächstes Jahr nochmal nominiert zu werden.
Die beiden sind also ausgeschieden, Gavin Price und Menzo Suljovic. Wenn man jetzt mal die Tabelle dann ein Stück hoch geht, tauchen dort zwei Namen auf, die wir vor der Premier League-Saison dort nicht so unbedingt erwartet haben. Gerade die Nummer 8, Peter Wright, im letzten Jahr noch Finalist der Premier League und eigentlich einer, der auch in den letzten Wochen durchaus gut gespielt hat, auch auf der European Tour, da kommen wir später noch zu. Aber Marvin, Peter Wright hat diese Premier League-Saison eigentlich vollkommen verhauen.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich meine, ein Sieg ist natürlich für einen Spieler der Klasse von Peter Wright aus 9 Partien viel zu wenig, und hat sich ja auch halt 3 fette 1-7 Niederlagen eingefahren. Das war schon heftig, das war zwischendurch ganz schwach, ohne Selbstvertrauen auf der großen Bühne, da ging gar nichts, da hat er wieder an seinem Material rumgespielt, dann jede Woche, er tauscht ja schon gerne oft mal sein Equipment aus, aber dann, ja, keine Ahnung, war im Spiel dann auch gewechselt, und er wusste einfach überhaupt nicht, woran es liegt, und dann kam er, sage ich mal, wieder auf seinen Wohlfühlfaktor zurück auf der European Tour, und dann, da ging es dann auf einmal, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, aber da hat er dann wieder auf einmal hunderte Averages gespielt und wirklich auch gut gefinished, und das war nur der alte Peter Wright, und man dachte vielleicht, gut, den Schwung nimmt er mit in die Premier League, aber so wirklich hat er es auch nicht rüberbringen können. Und ja, mit 6 Punkten jetzt ist die Chance auf die Playoffs zwar natürlich noch nicht ganz vorbei. Der Abstand beträgt halt nur 4 Punkte. Gut, wenn man seine Leckdifferenz von minus 19 anschaut, vielleicht sogar eher 5, aber da muss schon einiges passieren, sollte Wright die Playoffs in London noch erreichen.
Schwer wird's auch, obwohl der Rückstand nochmal 2 Punkte weniger sind, für Raymond van Barneveld. Ehemaliger Premier League-Sieger und auch Finalist vor einigen Jahren. Was war mit dem los in dieser Premier League-Saison? Ich habe so das Gefühl, bei Raymond van Barneveld läuft's in der Zwischenzeit nur noch bei der Weltmeisterschaft, Sven.
Ja, das ist immer ein Phänomen mit Van Barneveld. Er hat ja immer wieder Phasen drinne, wo er echt über relativ lange Zeit nicht so spielt, wie er es eigentlich kann. Dann gibt's wieder Momente, wo er wirklich zeigt, dass er eigentlich, wenn er die ganze Tour spielen würde, auf jeden Fall unter den Top 5 der Welt wäre. Die Premier League ist, wenn ich mich nicht irre, eigentlich auch sein erklärtes Lieblingsevent. Schwer zu sagen, was da diese Saison mit ihm los war.
Marvin, hast du irgendeinen Erklärungsversuch? Also Raymond van Barneveld schwankt ja. In Berlin war es ein relativ lustloser, verkrampfter Auftritt ohne irgendeine Gefühlsregung. Und dann haut er aber auch mal so ein 7-1 wie gegen Peter Wright raus. Wie erklärt sich das?
Ja, ich erkläre es mir bei Barney immer mit Fokus, mit den Themen Fokus und Motivation. Also eigentlich hat er ja auf den großen Events eigentlich schon den Fokus auch drauf, und bei der WM spielt er immer hervorragend, und eigentlich, wie Sven schon gesagt hat, ist die Premier League auch ein Turnier, wo Barney gerne auch gut spielt. Aber es mangelt einfach im Moment an auch Konstanz. Er hat sich auch auf der Pro Tour halt nicht gut präsentiert, viele Turniere ausgelassen, dann für die European Tour, dann die Qualifier gespielt, ein paar zumindest, und sich da auch nicht qualifiziert. Also es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also ich hatte nach dem Masters das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut läuft. Also da war er wirklich gut, stand im Finale. Da hatte ich gedacht, okay, wenn Barney wirklich dieses Jahr nochmal ein richtiges Go gibt, dann kann da auch wieder nach oben was gehen. Aber keine Ahnung. Also ich denke, er wird sich sehr auf den Doppelspieltag in Rotterdam freuen. Da erwarte ich auch dann gute Leistungen von Barney, weil er da auch vor heimischem Publikum, vor diesem Meer von orangenen Menschen quasi ja sehr motiviert sein wird, auch wenn es da gegen Michael van Gerwen gehen wird, zumindest an einem Spieltag. Aber da erwarte ich wieder einen starken Barney, aber auch für die Playoffs unmöglich, auf gar keinen Fall, aber sehe ich im Moment nicht, dass Barney da in London mit dabei sein wird.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass für Rotterdam das holländische Duell dann angesetzt ist. Reynolds van Barneveld hat in der Judgment Night auf jeden Fall nicht viel Judgment walten lassen. 0-7 gegen Michael Smith, über den wir gleich noch reden werden, denn der ist eigentlich weiterhin die große Überraschung. Daryl Gurney und Gary Anderson sind mit 9 Punkten dann auf den Plätzen 5 und 6 die ärgsten Verfolger der Top 4. Gary Anderson, der auch die UK Open gewonnen hat, den haben wir da durchaus erwartet. Sven, aber mit Daryl Gurney war in dieser Form jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
Nee, das stimmt. Ich habe tatsächlich Daryl Gurney auch zusammen mit German Price und Simon Whitlock eigentlich als die drei gesehen, die am ehesten darum kämpfen müssen, nach der Judgment Night noch dabei zu sein. Ich glaube, dass ja, wie ich es vorhin schon kurz gesagt habe, dass dieser sein erster Sieg gegen Mensur, dass der doch einiges beim freigesetzt hat und er jetzt auch daran glaubt, da bei den Besten mithalten zu können. Er spielt ja auch wirklich gut, muss man sagen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, war Gurney der Einzige, der bei den letzten Majors immer mindestens im Viertelfinale war. Ich glaube bei den letzten 6 oder 7. Ja, also er hat sich seinen Platz verdient in der Premier League, hat auch bewiesen, dass er zu Recht eingeladen wurde. Ich glaube allerdings trotzdem nicht, dass er wirklich eine Chance hat, am Ende unter den letzten 4 zu stehen.
Es wird auf jeden Fall nicht leichter werden, jetzt wo es nur noch 8 Spieler sind. Wenn wir in die Top 4 reingehen, dann taucht da zum ersten der Name Simon Whitlock auf. Mit 10 Punkten hat er durchaus einen richtig guten Start erwischt. Wie realistisch, Marvin, schätzt du seine Chancen auf die Playoffs ein? Ich meine, Simon Whitlock ist sehr gut gestartet und hat jetzt auch immer noch so die eine oder andere gute Partie drin. Aber so eine leichte Tendenz nach unten haben wir dann doch verzeichnen können jetzt, vor allem seit Berlin.
Also ich rechne persönlich nicht damit, dass Sam Whitlock die Playoffs erreicht. Da sehe ich schon Michael van Gerwen klar, die Nummer 1, die wird dabei sein. Und Michael Smith hat da auch einen ziemlich hohen, großen Vorsprung auch. Ich glaube nicht, dass er den noch verzockt. Und dann sehe ich aber auch Rob Cross und auch Gary Anderson eigentlich als die 4 Spieler an, die am Ende dann bei den Playoffs mit dabei sein werden. Klar, auch Gurney hat die Chance und Barney hat auch noch eine realistische, aber sehr schwierige Chance. Aber ja, also Simon Whitlock hat wirklich einen guten Start gehabt, ein bisschen abgebaut, aber enttäuscht hat er mich eigentlich jetzt nur zuletzt im letzten Spiel, auch wenn er das sogar gewonnen hat. Ja, ich hatte auch eher wie Sven bei Whitlock gedacht, dass er vielleicht eher der um den Verbleib nach der Judgment Night kämpft, aber das hat er souverän geschafft. Und ja, muss man abwarten, aber meine Einschätzung wäre jetzt an der Stelle, dass er nicht die Playoffs erreicht.
Rob Cross hast du angesprochen, der hat einen kleinen Fehlstart erwischt in die Premier League, 2 Niederlagen zum Start und sich danach aber so richtig gemausert, muss man sagen. Sven, glaubst du, dass er das noch abgibt oder können wir mit ihm bei den Playoffs auf jeden Fall rechnen?
Also ich würde definitiv mit den Playoffs bei ihm rechnen. Er hat ja generell einen schwachen Start in der Saison gehabt, hat er, glaube ich, bei den ersten 3 oder den ersten 4 UK Open Qualifier kein Spiel gewonnen. Er hat ja aber auch selbst mal im Interview gesagt, dass es seiner Meinung nach daran lag, dass er nach seinem WM-Erfolg so viele Medienanfragen zu erfüllen hatte, dass er kaum dazu gekommen ist zu trainieren, beziehungsweise dann trainiert hat, wenn er halt gerade keine Interviews oder ähnliches gegeben hat, auch zu Zeiten, zu denen er normalerweise nicht trainiert. Und dann aber, nachdem die Saison ein paar Wochen gelaufen ist, ist er reingekommen und jetzt würde es mich doch sehr wundern, wenn er nicht in der bei den Playoffs dabei ist. Also ich sehe das ähnlich wie Marvin, dass er das zusammen mit Smith, Van Gerwen und wahrscheinlich Gary Anderson, das werden die ersten 4 sein.
Wer die ersten 4 sein werden, das besprechen wir gleich nochmal etwas detaillierter. Wir kommen dann nochmal zu Michael van Gerwen, zu Michael Smith und dann auch leider, muss man sagen, im Zusammenhang mit der Judgment Night zu einer etwas traurigeren Nachricht. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Die Judgment Night in der Premier League Darts sind immer noch unser Thema. Wir haben die Tabelle weitgehend auseinandergenommen, sind jetzt innerhalb der Top 4 angekommen und müssen da natürlich über die beiden Führenden reden, über Michael van Gerwen, aber auch, und damit möchte ich anfangen, über Michael Smith. Marvin, der hatte eigentlich einen Gleichschrittstart mit Simon Whitlock zusammen erwischt, bis die beiden dann in Berlin aufeinander trafen und Michael Smith sich dann dort absetzte mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Nach 9 Spieltagen ist er jetzt immer noch bei 7 Siegen aus den 9 Matches und macht einen sehr guten Eindruck. Gerade nach seinem ersten Auftritt in der Premier League, der nicht ganz so erfolgreich war, ist das durchaus ein ernstzunehmender Kandidat hier für den Titel auch, oder?
Ja, also ob es am Ende für den Titel reicht, weiß ich nicht. Da sehe ich dann nur andere Spiele, auch vor allen Dingen in den Playoffs dann vorne. Aber Marcus spielt eine sehr solide Saison. Er spielt, glaube ich, noch nicht mal sein Top-Niveau. Also er kann wirklich sogar noch besser spielen. Aber es läuft einfach. Und wenn man mal in so einer Phase drin ist, wo man auch Spiele gewinnt, wo man vielleicht nicht ganz so stark spielt, ja, dann kommt das halt zusammen. Hat, wie gesagt, einen guten Start gehabt und das ist in der Premier League immer wichtig. Früh Punkte kriegen, früh dann sehen, dass man nicht in der Judgment hat, irgendwie in irgendwelchen Schwierigkeiten verwickelt ist und ja, hat das gut gemacht und spielt sich dann manchmal auch in einen Rausch, wie jetzt zuletzt Donnerstag gegen Barney, ja, 7-0, das da hat einfach dann alles geklappt, die Checkout-Quote war sensationell und ja, hat auch auf dem Floor jetzt am Wochenende wieder ein Turnier gewonnen, dieses Jahr schon zweimal erfolgreich gewesen, hat auch einen UK Open Qualifier gewonnen, also Michael Smith, der findet einfach zu sich, würde ich sagen, also Talent hat er ja schon immer gehabt, ein sehr starker Scorer, Doppel-10, Doppel-20, der ist eigentlich gut unterwegs, aber es mangelte einfach an Konstanz, aber aktuell läuft einfach sehr gut, auch wenn ich glaube, dass immer noch Luft bei ihm nach oben ist, ob er dann am Ende das ganze Ding gewinnt, ich glaube es nicht, aber trotzdem auf jeden Fall mit einer sehr super Phase für den Booty Boy.
Er ist neben Gervin Price der Einzige, der keinen Major-Titel hat, der jetzt in der Premier League dabei war, also in diesem Jahr. Bei seiner ersten Teilnahme in der Premier League machte er 3 Punkte. Was ist der Unterschied, dass es in diesem Jahr so gut läuft, Sven? Michael Smith ist ja eigentlich auch jemand, der in der letzten Saison nicht so überragend gespielt hat, wie man das eigentlich von ihm erwartet hat.
Ich glaube, Marvin hat das eben schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, dass er jetzt eine gewisse Reife hat. Er war immer eins der größten Talente, die der Dartsport hatte. Er hat ja auch dann relativ jung einige Erfolge gefeiert und ist dann gefühlt in seiner Entwicklung stehen geblieben, beziehungsweise hat vielleicht sogar 1-2 Schritte zurückgemacht. Also er hatte ja jetzt 2 relativ schwache Jahre. Erst gegen Ende der letzten Saison ist er wieder so ein bisschen in Form gekommen. Ich glaube, er hatte zwischendurch bis Ende letzten Jahres, wenn es nicht sogar bis zur WM war, hatte er bei 5 oder 6 Majors, wo er gespielt hatte, nicht ein einziges Spiel gewonnen vorher. Es sah wirklich so aus, als ob er wirklich aus den Top-Positionen der Weltrangliste auch rausfliegt, also sogar vielleicht Richtung aus den Top 20 raus, aus den Top 32 raus. Und irgendwann hat es bei ihm aber Klick gemacht und jetzt, glaube ich, ist er reif genug, um sein Potenzial größtenteils abzurufen. Und wenn er das tut, dann ist er ganz klar ein Spieler für die Top 8 mindestens.
Wenn man die aktuelle Form sieht, Marvin, ist Michael Smith der logische Partner für Rob Cross beim World Cup?
Ja, das wird eine ganz enge Geschichte, ne? Also es ist ja auch nicht mehr so weit dahin. Also Ende Mai ist ja der World Cup und ja, also ich bin gespannt. Rob Cross, klar, der wird dabei sein, aber auch Dave Schüssel darf sich aktuell natürlich noch sehr große Hoffnung machen, dass es klappt. Ja, James Wade fehlt auch noch vor Michael Smith. Also ich glaube fast, dass es bei Schüssel bleiben wird, weil die ganz großen Gelder werden bis dahin jetzt ja auch nicht mehr ausgespielt. Aber von der Form her wäre für England natürlich ein Duo Cross-Smith aktuell am besten.
Wir werden es sehen. Und wen wir auf jeden Fall beim World Cup sehen werden, wen wir mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch bei den Playoffs der Premier League sehen werden, das ist Michael van Gerwen. Sven, uns fallen ja kaum noch Superlative eigentlich zu dem Titelverteidiger der Premier League ein, zum inzwischen zweifachen Weltmeister, der auch die ersten beiden European Tour Events gewonnen hat, auch wenn ich jetzt da was vorwegnehme. Nach etwas holprigem Start dominiert er jetzt eigentlich die Premier League wieder nach Belieben.
Das stimmt, ja. Schade, finde ich es persönlich. wie es auch schade ist, dass er die Tour seit Jahren mittlerweile dominiert. Trotzdem, von den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass er trotzdem schwächer spielt als letzte Saison. Also er hat einige Spiele drin gehabt, die er hätte verlieren können. Gegen Peter Wright, zumindest das erste Finale in Leverkusen, hat er sich stark zurückgekämpft, hat dann aber auch Glück gehabt, dass Wright sein Niveau nicht halten konnte. Auch bei den Players Championships oder auf der European Tour sonst hat er einige Spiele gehabt, die wirklich nicht so stark waren, die er dann 6-5 noch knapp gewonnen hat. Zum Beispiel eins gegen Luke Woodhouse und eins gegen Steve Lennon. Also er ist immer noch der beste Spieler auf der Tour, aber er zeigt mehr Schwächen als letztes Jahr. Und wenn, besonders auf Doppel, wie ich finde. Und wenn jetzt noch der ein oder andere Spieler kommt, der dann in dem Moment mal kurz vergessen kann, dass er gegen Michael van Gerwen spielt, dann wird das sicherlich noch das ein oder andere Mal ausgenutzt werden, wenn er das nicht abstellt.
Also es ist ja Meckern auf hohem Niveau, was wir jetzt bei Michael van Gerwen dann machen werden oder tun an dieser Stelle. Er spielt fast immer ein 100er oder mindestens ein 100er Average.
An jedem Spieltag ein Average über 100. Aber ich weiß, was man meint. Man hat das Gefühl, dass Van Gerwen schlagbar ist. Und das hatte ich lange Zeit, vor allem im letzten Jahr, teilweise nicht. Aber mittlerweile sehe ich das auch so, dass da Spiele bei sind, wo man denkt, wenn der andere jetzt checkt, dann ist er in großen Nöten. Und wie gesagt, wie Sven gesagt hat, in Leverkusen muss er eigentlich das Finale verlieren. Aber trotzdem, also wer spielt schon 9 Spieltage lang 100er Average? Keiner. Und die Konstanz ist einfach beeindruckend und er schafft es immer wieder, trotzdem dann sich am Ende rauszuziehen und das Spiel für sich zu entscheiden. Und das macht ihn halt auch zur Nummer 1 der Welt. Das ist einfach so.
Ist das WM-Halbfinale gegen Rob Cross eine Niederlage, die ihm, glaube ich, sehr wehgetan haben wird? Auch so ein kleiner Auslöser, dass er jetzt vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenkt oder vielleicht sogar ein Fitzelchen seines Selbstvertrauens verloren hat?
Es hat ihn sicherlich geärgert, auf jeden Fall, aber er hat dann auch gesagt, ja, das passiert, ich meine, die Matchstarts waren alle am Draht, also da kann auch jeder von reingehen. Manchmal ist es im Dart einfach so und das hat er, glaube ich, relativ schnell verstanden, dass er eigentlich das Spiel hätte auch gewinnen können, aber so ist Dart eben und das muss man dann auch irgendwann hinnehmen. Er ist ein Spieler, der ja einfach immer gewinnen will. Er hasst es zu verlieren und das macht ihn einfach noch aus, dass er immer noch so hungrig ist auf jeden einzelnen Titel. Wenn er Proto spielt, er will an diesem Tag einfach gewinnen. Und bei manchen anderen Spielen denke ich manchmal, ja, die geben dann halt nicht 100% und dann hat man auch schon im Vorhinein gegen Michael van Gerwen verloren. Aber sobald er irgendwann diesen Hunger mal ein bisschen nachlässt, ein bisschen von abgeht, dann glaube ich, ist noch mehr für die anderen Spieler drin. Aber ja, aktuell, wie gesagt, wenn er sein Top-Niveau abruft, dann kann da leider keiner mitteilen.
Also welche 4 Spieler aus eurer Sicht die Playoffs erreichen, das habt ihr jetzt ja schon gesagt. Wer gewinnt die Premier League am Ende, Sven? Wenn du jetzt Michael van Gerwen sagst, dann ist das sehr langweilig.
Ich sag trotzdem Michael van Gerwen, tut mir leid. Aber klar, es ist möglich, Gary Anderson kann ihn schlagen, Rob Cross kann ihn schlagen. Smith traue ich eher nicht zu. Und wenn, dann nur im Halbfinale. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, sollte er das Finale erreichen, dann es ist sein erstes Major-Finale, ich glaube ja, da sein Top-Niveau abrufen kann. Aber die wahrscheinlichste Variante ist Michael van Gerwen.
Also Marvin, ich denke, du siehst es ähnlich. Dann sollten wir die Premier League an dieser Stelle auch abhaken, zumindest was das Sportliche anbelangt. Denn über eine Sache müssen wir leider noch reden. In Liverpool am vergangenen Donnerstag während des letzten Matches zwischen Daryl Gurney und Peter White machte leider die Meldung die Runde, dass Eric Bristow, der auch an diesem Donnerstag vor Ort war und sich die Premier League angeguckt hat, verstorben ist an einem Herzinfarkt. Marvin, fünffacher Weltmeister, eines der Gründungsmitglieder der PDC, wenn ich mich richtig erinnere, und vor allem der Entdecker von Phil Taylor, also ein großer ehemaliger Dartspieler, hat die Welt verlassen.
Ja, das war ein trauriger Moment. Das waren keine schönen Bilder letzte Woche, als dann auch bekannt geworden ist, dass Eric Bristow leider verstorben ist. Ist auch für die Kommentatoren nicht einfach. Sie mussten halt die Nachricht überbringen. Und Peter Wright und Daryl Gurney haben wohl auch schon kurz vor Beginn des Matches mitgeteilt bekommen, dass Bristow leider verstorben ist. Und auch die Fans haben dann diese Nachricht dann bekommen und haben dann Eric Bristow Gesänge angestimmt. Das war sehr traurig. Das kam natürlich sehr unerwartet. Ich meine, 60 Jahre, das ist eigentlich noch kein Alter, ne? Und er war halt vor Ort, hat mit den Leuten, die Hospitality-Tickets gebucht hatten, auch Dart gespielt und dann auf dem Weg zum Auto leider ein Herzinfarkt. Das ist immer sehr tragisch. Ich denke, die Dart verliert da einen Spieler, eine Ikone, den ersten echten Star der Dart-Szene. Er hat Phil Taylor entdeckt. Viele sagen, ohne Eric Bristow wäre der Dartsport jetzt nicht da, wo er ist. Das ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber man kann sowas leider natürlich nicht verhindern. Das kann einfach, das passiert im Leben leider. Und viele Leute gehen zu früh aus dem Leben. Bei Eric Bristow ist leider auch passiert. Ja, was will man da noch viel mehr zu sagen?
Ja, viel mehr kann man leider dann auch nicht dazu sagen. Daryl Gurney und Peter Wright haben es dann letztendlich sportlich dann noch halbwegs vernünftig durchgezogen. Aber auch eine sehr gute Reaktion vom Publikum, dann das Bristow Wonderland quasi anzustimmen. Oder Sven?
Klar, da hat man, das war ein Gänsehautmoment. Ich habe es zuerst, weil ich zwischendurch nicht geguckt hatte, kurz nicht im Raum war und hatte tatsächlich mich erst gefragt, was singen die da eigentlich? Es hat eine Zeit gedauert, bis ich es gehört habe, bis dann auch der Moderator wieder erwähnt hat, wohl das schon das zweite oder dritte Mal in dem Fall, denn dass der Eric Bristow verstorben ist. Es war in dem Sinne natürlich kein schöner Abend, aber es war eine schöne, traurige Aktion der Fans, finde ich.
Absolut, also leider Eric Bristow mit 60 Jahren viel zu früh verstorben. Fünffacher Weltmeister, MBE bekommen, also Member of the British Empire, also quasi sowas wie das Bundesverdienstkreuz nur für bei den Briten. Nichtsdestotrotz, die Premier League geht weiter, die Dartswelt geht weiter und damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema, machen aber vorher eine kleine Pause, damit wir und vor allem auch ihr euch dann auch beruhigen könnt und mit was anderem beschäftigen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wir sind zurück bei Double Trouble und haben die Premier League abgehakt und damit beschäftigen wir uns jetzt mit dem, was an den vergangenen Wochenenden so stattfand. Denn die Players Championship und vor allem die European Tour nimmt so langsam an Fahrt auf. Die European Tour, die ja eigentlich auch German oder um Germany herum Tour heißen könnte. Marvin, ich habe es vorhin schon angedeutet, Michael van Gerwen hat beide Events gewonnen. Wir haben über das Finale gegen Peter Wright geredet. Jetzt müssen wir noch erklären, welches Finale gegen Peter Wright, denn tatsächlich hatten beide Turniere die gleichen Finals.
Ja, das ist ewig her, dass die Nummer 1 und Nummer 2 der Welt bei einem UP-Tour-Event im Finale standen. Das war dann in Leverkusen der Fall, aber auch über Ostern in München. Zweimal hieß dann der Sieger Michael van Gerwen über Peter Wright in München noch knapp mit 8-7. Und in Leverkusen mit 8-7 und
in Leverkusen.
Genau, und in München dann mit 8-5 etwas deutlicher. Ja, die alten Altbekannten haben halt die Tour wie auch in den letzten Jahren dominiert. Und da würden wir jetzt ja wahrscheinlich etwas genauer noch auf eingehen.
Auf jeden Fall. Das Finale gegen Wright in Leverkusen, habt ihr vorhin gesagt, hätte eigentlich Peter Wright gewinnen müssen, Sven. Warum?
Weil er 4, wenn nicht sogar 5-0 geführt hat, oder 5-1, glaube ich. Marvin, korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
Ich habe es auch nicht mehr so im Kopf, wenn ich gesagt. Er führte auf jeden Fall relativ früh ziemlich deutlich, ja.
Also sagen wir mal 4-0. Genau, er hat relativ früh, relativ deutlich geführt und auch danach, zumindest im Großteil der Legs, noch Darts auf Doppel gehabt. Also es wäre absolut nicht unrealistisch gewesen, dass er da 6-1, 6-2, 7-2 führt, hat aber dann die Chancen nicht genutzt und so Michael van Gerwen zurück ins Spiel gebracht, der zwischendurch und am Ende richtig gut wieder gespielt hat, aber halt am Anfang ganz schwach war, besonders auf die Doppel und auch in der Mitte der Partie durchaus schlagbar. Und Peter Wright hatte, glaube ich, in den Partien zuvor im Schnitt ein von weit über 100 Punkten gespielt und im Finale lag er dann am Ende, ich glaube, ungefähr so bei 95. Also wenn er seine Leistung aus den vorherigen Spielen im Finale gezeigt hätte, ich weiß, hätte und so, dann wäre das wohl ein ziemlich glatter Sieg für ihn geworden.
Was mir jetzt gerade auffällt, wenn wir über die beiden European Tour Events reden, ist, dass das Format anscheinend leicht umgestellt wurde. Denn in den letzten Jahren war es ja eigentlich immer Best of 11, auch bis zum Finale hin. Marvin, woran liegt es, dass man sich jetzt für längere Distanzen dann im Halb- und dann auch im Finale entschieden hat?
Ja genau, man hat die Distanz im Halbfinale auf Best of 13 und im Finale auf Best of 15 Legs erhöht. Ja, um einfach auch die European Tour noch mal etwas neuen Anstrich einmal zu verpassen, aber auch ja den Spielern zu würdigen. Das Best of 11, das ist immer schnell auch vorbei und so Finale, da finde ich gut. Also ich fand es gut, dass sie es jetzt erhöht haben, auch wenn van Gerwen zum Beispiel in Leverkusen dann mit dem alten Format nicht gewonnen hätte. Ich finde das schon passend. Das hat mir gefallen. Es hat auch den Spielern, glaube ich, das gut gefallen und die Fans fanden es auch ganz gut. Also ich finde es auf jeden Fall bisher eine Bereicherung für die Tour. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen interessanter. Auch wenn van Gerwen natürlich von einer höheren Distanz im Endeffekt dann wieder profitiert. Er hat es gerade nochmal nachgeguckt, 5-1 hat er geführt, also hat mir auf jeden Fall richtig im Kopf, dass da van Gerwen schnell im Hintertreffen lag. Aber ja, wie gesagt, eine gute Änderung, die vielleicht nochmal ein bisschen neue Sachen auch in die European Tour einbringt, die ja sonst auch recht eintönig vom Ablauf her ist.
Die European Tour Turniere sind ja immer ein bisschen dafür da, auch mal ab und an eine kleine Besonderheit oder eine besondere Geschichte mit sich zu bringen. Ein Überraschungshalbfinalisten zum Beispiel, und das war beim Turnier in Leverkusen dann Richard North. Und wenn man mal durch die Leute durchgeht, die er geschlagen hat, dann liest sich das ja auch durchaus sehr, sehr gut. Er hat Gervin Price geschlagen, er hat Rob Cross geschlagen, Ron Möhlenkamp und ist dann an Michael van Gerwen gescheitert. Das war ein sehr guter Auftritt von Richard North, Sven.
Ja, und ich glaube, es war sein erster oder zweiter Auftritt überhaupt bei der European Tour, wenn ich mich nicht irre. Ja, er war letztes Jahr so ein bisschen untergegangen, natürlich neben Rob Cross, aber er war letztes Jahr auch sozusagen der zweitbeste Newcomer, hat sich eigentlich relativ souverän oder total souverän auch für die WM qualifiziert, da dann in der ersten Runde keine gegen von Barnefeld. Aber für mich auch ein Spieler, den wir im Normalfall unter den ersten 32 der Welt sehen sollten in den nächsten anderthalb Jahren, sage ich mal.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Im anderen Halbfinale war auch, wenn man so möchte, ein kleiner Überraschungshalbfinalist, Marvin. Ein Name, der zwar etwas höher angesiedelt ist in der Weltrangliste, aber den wir in den letzten Runden von Major Events und auch von European Tour Events in den letzten Jahren immer seltener begrüßen dürfen. James Wade hat mal wieder auf sich aufmerksam gemacht.
Ja, das war schön zu sehen. James Wade, der Interviews gesagt hat, ich habe wieder Lust auf Dart spielen, ich habe wieder Bock, ich bin motiviert. Und das hat er auch gezeigt. Er hat in Leverkusen wirklich gut gespielt. Er hat Steve Beaton in der ersten Runde geschlagen. Er hat die Klaassen geschlagen, die er dann in München erneut geschlagen hat. Gegen Michael Smith mit 105er Average gewonnen. Dann Mervyn King geschlagen. Und dann im Halbfinale gegen Peter Wright etwas unter seinem Vermögen geblieben. Aber das war schön zu sehen für mich. James Wade, dass er wieder Lust hat, bissig ist. Denn die Qualitäten eines James Wade, eines mehrfachen Mediasiegers, die müssen wir nicht anzweifeln. Die sind auf jeden Fall vorhanden. Nur hat das in den letzten Jahren einfach auch zu wenig gezeigt.
Auf jeden Fall. Wenn wir über die European Tour Events sprechen, dann sprechen wir auch immer über das deutschsprachige Abschneiden. Und das ist bei den ersten Turnieren jetzt schon mal ganz gut gewesen. Wir kommen gleich dann noch auf das Turnier in München und Max Hopp etwas im Spezielleren dann zu sprechen. Aber auch in Leverkusen war das durchaus ein guter Auftritt, zum Beispiel von Gabriel Clemens, Sven.
Das stimmt. Ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich, dass ich so eine Art Fan von Gabriel bin, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, der hat was. Der hat wirklich das Zeug, sich dauerhaft relativ zu etablieren. Also ich sag mal so zumindest im Bereich der Top 40, Top 45 der Welt, denke ich. Auch wenn man bei ihm vorsichtig sein muss, weil er erst wohl seit ein paar Monaten dieses Niveau spielt und immer die Frage ist, inwieweit er das halten kann. Aber gegen Thomas Junghans in der ersten Runde in Leverkusen hat er klasse gespielt. Hat das, glaube ich, 6-1 oder 6-2 gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
99 Average.
Genau. Und dann hatte er, glaube ich, gegen Mervyn King verloren, ist das richtig?
Genau, ja.
Genau. Ja, dann nicht ganz so gut gespielt wie zuvor, aber es war auch sein erster Auftritt überhaupt auf der größeren Bühne. Also ich erwarte durchaus einiges von ihm noch in dieser Saison. Bei den Players Championship Turnieren hat er gut abgeschnitten, bei den UK Open war er dabei. Ich hoffe, dass er sich jetzt für Saarbrücken qualifizieren kann. Also ich traue ihm durchaus zu, sich über die Pro Tour Order of Merit für die WM zu qualifizieren.
Sehe ich auch so. Also ich muss das auch sagen, dass Gabriel Clemens mich sehr beeindruckt. Er hat die Tourkarte geholt und spielt wirklich ein sehr konstantes Niveau. Schaut man sich die Averages an, wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit durch Dart Connect das zu sehen, auch wie die Averages auf dem Floor sind, und die sind sehr konstant im sag ich mal mittleren 90er Bereich, und das hat selten, also bisher noch nie ein Deutscher so konstant geschafft, und er fährt die Ergebnisse immer wieder ein, gewinnt Spiele, wo er dann vielleicht auch nicht so gut spielt, gewinnt er dann einfach, und das ist für mich auch beeindruckend in seinem ersten Jahr. Ich will gar keinen Druck erzeugen, aber glaube auch, dass Clemens sicherlich ein Anwärter ist, der gute Chancen hat, wenn er so weitermacht, bei der WM dabei zu sein. Und der auf große Sicht vielleicht es wirklich mal unter die Top 32 schaffen kann. Klar, es ist gerade erst ein paar Monate alt, das Jahr, und ja, man darf nicht zu früh auf irgendwelche Fähigkeiten schließen. Er kann sich jetzt ein bisschen aus dem Schatten heraus von Schindler und Hopp auch spielen. Da profitiert er sich auch von, dass viele werden ihn noch nicht kennen. Der Druck ist noch nicht so da von den Medien. Klar, da kann sich vielleicht natürlich auch ändern, aber mir macht er auch einen sehr ruhigen Eindruck, und er weiß das, glaube ich, alles ganz gut einzuschätzen, was er da aktuell so spielt.
Also Gabriel Clemens macht weiter ein bisschen auf sich aufmerksam. Thomas Junghans, Max Hopp und Mike Langendorf waren die anderen drei Deutschen, die in der ersten Runde dann ausgeschieden sind. Aber dennoch für Max Hopp auch wichtig, sich für die European Tour Events einfach zu qualifizieren, was er in der letzten Saison ja teilweise nicht getan hat. Auf die Österreicher können wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Zwei waren dabei, Menzi Suljovic natürlich gesetzt, hat sein erstes Match gewonnen und dann im Achtelfinale gegen Mervyn King verloren. Sven, Menzi Suljovic in der Premier League ganz okay, bei den anderen Turnieren kommt er jetzt noch nicht so wirklich in Form.
Ja, das ist tatsächlich auch die Frage, inwieweit es für sein Spielniveau ihm geholfen hat, dass er so viele Turniere ausgelassen hat. Denn abseits der Premier League hat er ja nun wirklich relativ wenig gespielt. Er hat die UK Open Qualifikationsturniere gar nicht gespielt. Er hat 2 oder 3 Players Championship nur gespielt. Er ist da sogar einmal am Samstag angereist, er hat das Samstagsturnier gespielt und ist dann am Sonntag wieder zurück, hat das nicht gespielt. Ja, also er ist momentan zumindest abseits der, wo er gut gescored hat wenigstens, doch ein Stück weit von seiner Topform entfernt. Es wird spannend zu sehen sein, wie viel er jetzt spielt und wie er spielt, wo sich das mit der Premier League für ihn erstmal erledigt hat.
Er hatte vorher schon angekündigt, dass er während der Premier League eigentlich die Pro Tour nicht spielen möchte. Auch wegen des familiären Gründen, für Menzo steht die Familie ja sehr, sehr weit oben. Ganz klar vor Darts, das hat man auch gesehen, er hat Turniere abgesagt und ich glaube schon, dass er jetzt ohne diesen Premier League Reisestress dann auch die Pro Tour wieder konstant mitspielen wird und da auch seine Ergebnisse einfallen wird und dann werden wir auch wieder einen besseren Mendezulovic sehen, da bin ich nicht fest von überzeugt.
Die spannenden Sachen kommen ja dann auch in der zweiten Jahreshälfte, wenn es dann auf die richtigen fetten Majors dann auch wieder zugeht. Ein zweiter Österreicher, der dabei war, war Michael Rastowitz. Ansonsten nicht so viel an Österreichern dabei. Die Rodriguez-Brüder fehlen weiterhin so ein bisschen. Und auch Rastowitz ist in der ersten Runde ausgeschieden, Marvin.
Ja, wo man Rasto sagen muss, der spielt echt ein gutes Jahr 2018, war bei den UK Open dabei. Und hat sich jetzt auch dann für Leverkusen und auch für München qualifiziert. Das ist als Nicht-Tourcard-Inhaber eine gute Sache. Hat auch schon mal bei der Challenge Tour die ersten 4 Turniere mitgespielt. Die zweiten 4 gingen dann halt nicht mit der Überschneidung in Leverkusen, was auch noch ein Thema für sich wäre, das eigentlich gar nicht sein darf. Und da wäre man bestraft, würde, dass man sich qualifiziert erfolgreich. Aber das ist eine andere Sache. Ja, bei Robbie geht es halt wirklich auch um die Tourcard. Das wird sehr, sehr, sehr eng werden. Der spielt jetzt auch nicht so schlecht, hat sich doch wieder auch gesteigert, aber ja, der Rückstand ist halt da und da muss was kommen. Und ja, Rusty, der hat noch so viel Zeit, ja, also da mache ich mir keine Gedanken.
Machen wir uns keine Gedanken und schauen einfach aufs nächste Turnier, lassen Leverkusen beiseite, denn das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, Ende März war das nämlich, und kommen dann einfach mal zum Turnier nach München. Gewonnen hat es am Ende wieder Michael van Gerwen, diesmal in einem etwas knapperen Finale, aber wieder gegen Peter Wright. Wir haben schon drüber geredet. Sven, hatte Peter Wright hier ebenfalls Chancen, es zu gewinnen, oder war das eine letztendlich One-Man-Show von Michael van Gerwen?
Ist eine tolle Frage. Ich habe das Finale nicht gesehen, deswegen würde ich die vielleicht gerne an Marvin weiterleiten, die Frage, falls er das gesehen hat.
Ja, ich habe es gesehen. Es war ja über Ostern das Turnier in München, über die Ostertage am Ostermontag fand dann das Finale statt. Ja, 8-5 ist das Endergebnis. Es war nicht so knapp wie Leverkusen, das muss man sagen. Van Gerwen führte hier am Anfang 2-0. Konnte sich dann aber nicht wirklich absetzen. Wright hielt dann irgendwie immer dagegen. Zwar lag dann Van Gerwen mal ein Break vor, aber dann hat Wright, glaube ich, auch 161 einmal gescheckt. Die Fans standen auf der Seite auch von Peter Wright. Das war jetzt auch schon zweimal der Fall, auch in Leverkusen, dass man eigentlich aus Fansicht Satz hat, dass Michael Van Gerwen die Turniere immer gewinnt. Die sind zwar alle froh, dass er spielt, dass er als Star der Szene kommt, aber dass er dann am Ende immer gewinnt, das wollen sie dann doch auch nicht wirklich alle. Und ja, nach dem 5-5 hat Van Gerwen dann halt nochmal angezogen und sind 14 und 17 Darts als 79er Finish das Turnier gewonnen. Ja, das war halt am Ende dann doch zu gut von Van Gerwen, auch nicht ausreichend genug von Wright, dass er da vielleicht am Ende Van Gerwen schlagen kann.
Also am Ende des Tages treten halt alle Dartspieler an und Michael van Gerwen gewinnt, um mal meinen fröhlichen Eröffnungssatz aus der üblichen Double Trouble Sendung zu zitieren. Und damit machen wir einfach nochmal eine kurze Pause und sind dann mit sehr erfreulichen Nachrichten aus deutscher Sicht dann auch zurück, reden ausführlich noch über Max Hopp.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble. Christian Ömicke, Marvin Vandenboom und Sven Scharf reden immer noch über die aktuelle Dartszene und vor allem über das aktuelle Turniergeschehen. Wir sind inzwischen angekommen beim Turnier vom vorletzten Wochenende, von Ostern quasi, 31. März bis 2. April in München fand der German Darts Grand Prix statt. Über den Sieger haben wir schon geredet, über Marke van Gerven. Über einen Halbfinalisten haben wir im anderen Zusammenhang auch schon geredet, James Wade, der auch hier das Halbfinale erreicht hat. Sven, ist James Wade in diesem Jahr einfach wieder etwas mehr zuzutrauen oder hat er gerade ein etwas größeres Selbstvertrauen oder woran liegt's? Was können wir von James Wade noch erwarten in diesem Jahr?
Ich glaube schon ein bisschen. Und es liegt daran, dass James Wade gemerkt hat, dass er mehr tun muss, denke ich. Ich habe letztens ein Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, es wäre jetzt so, dass er nicht nur immer sagt, er trainiert viel und gut, sondern dass er wirklich viel und gut trainiert. Ich glaube, bei ihm war das ein ähnliches Phänomen wie bei Adrian Lewis, die beide, ohne wirklich ans Maximum zu gehen, was das Training angeht, immer halt noch gut genug waren, um Top Ten zu sein und immer vorne dabei waren, das einfach gereicht hat. Aber jetzt sind so viele gute, neue, hungrige Spieler nachgekommen, dass das halt das 70% oder 80% halt nicht mehr reichen. Und ich glaube, dass er jetzt wieder 100 gibt und dementsprechend werden wir ihn wohl noch des Öfteren in späteren Turnierphasen erleben.
Also ein sehr gutes Line-Up auf jeden Fall im Halbfinale von München gewesen. Marke van Gerven, Daryl Gurney, Peter Wright, James Wade. Aber wir wollen über einen Viertelfinalisten reden, nämlich über Max Hopp. Nachdem wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon sehr viel Kritik an am deutschen Star der Dartszene geübt haben, Marvin, können wir jetzt in den letzten Wochen schwerlich etwas finden, woran wir meckern können, oder?
Ja, absolut. Wir haben Max Hopp in den letzten Sendungen oft kritisiert und meiner Meinung nach auch
zu Recht
kritisiert. Ja, das wollte ich auch sagen. Da fehlt es einfach auch an manchen Punkten. Und wo ich jetzt sagen muss, er hat, glaube ich, erkannt, dass sich was ändern muss und er hat Sachen geändert. Und jetzt läuft es wirklich sehr gut. Er hat ein hervorragendes Turnier in München gespielt. Er hat in der ersten Runde gegen Robbie John Rodriguez ein Spiel gewonnen, was ausgeglichen war. Da hat er mit 2 Bull-Finishes die Entscheidung herbeigeführt. Und solche Spiele muss man gewinnen, wenn man das erreichen möchte, was Max Hopp erreichen will. Und dann hat er am Sonntag gegen Mervyn King ein wirklich sehr solides Spiel gewonnen mit einem 97er Average. King war nicht schlecht, aber Hopp hat in den Momenten hat zugebissen und hat mit King einen Gegner, der ihm ja anscheinend sehr gut liegt. Jeder hat ja irgendwie so einen Spieler, gegen den es ja irgendwie gar nicht läuft oder gegen den man irgendwie immer gut spielt und bei Hopp scheint es ja irgendwie mal mit King zu sein, den er auch mal bei der WM geschlagen hat. Ja, und dann hat er einfach befreit aufgespielt am Montag gegen Mensa Suljovic und das war mit das Beste, was ich von Max Hopp in den letzten Monaten gesehen habe. Er hat Menzo 6-2 geschlagen, 102 Average gespielt, das hat mich beeindruckt, insofern, dass er wirklich sehr gut gescored hat, aber was jetzt den Unterschied macht, im Gegensatz zu den letzten Wochen und Monaten, die Doppel kommen einfach sehr, sehr gut und das war jetzt auch am Wochenende bei dem Players Championship Turnier mit der Fall, er lag oft auch 3-5 zurück und hat dann aber die Ruhe behalten und trotzdem das Spiel noch für sich entschieden und das freut mich, das kann dann ganz Dart-Deutschland freuen, dass Max Hopp anscheinend jetzt wirklich wieder auf einem sehr guten Weg ist, hat dann gegen James Wade im Viertelfinale verloren, was aber wirklich auch passieren kann, 6-3, das war nicht mehr ganz so stark, und aber er hat es endlich mal geschafft, sich in einem Turnier zu steigern und er hat den Schwung jetzt ja anscheinend dann auch mitgenommen.
Was bedeutet das jetzt? Sven, wir haben im letzten Jahr darüber geredet, dass wenn Max Hopp so weiterspielt, er die Weltmeisterschaft verpasst. Die hat er dann verpasst. Und wir haben auch darüber geredet, wenn das jetzt dann so weitergeht, auch dieses Jahr, dann wird das eng mit der Tourkarte. Wie sieht's denn in dieser Hinsicht für Max Hopp jetzt aus?
Ja, viel besser als noch vor 2 Wochen. Hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, dass ich eher dazu tendieren würde, zu sagen, dass Max Hopp seine Tourkarte nicht behält, weil mich relativ wenig darauf hingedeutet hat, dass er so einen Anstieg in der Form hinlegen kann. Jetzt momentan sieht es ziemlich gut aus. Er hat jetzt schon 5.000 Pfund bei der European Tour zusammengespielt. Ich denke, etwa 12 bis 1.000 wird er brauchen, um bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Das schafft, sollte die Tourkarte zumindest mehr oder weniger sicher sein. Durch sein Viertel- und sein Achtelfinale, was er jetzt am Wochenende beim Players Championship erreicht hat, ist er auch, hat er gute Chancen, da bei den Finals dabei zu sein und ist auch Pro-Tour Order of Merit, wo sich ja die besten 16 nach den ersten 32 der Welt für die WM qualifizieren, wirklich wieder nach vorne gerückt, ist dort momentan auf Platz 43 und wäre Stand jetzt, wenn jetzt der Cut-Off-Date wäre, wäre er für die WM qualifiziert tatsächlich. Also wenn er nur halbwegs so weiter wie in den letzten 9 Tagen, dann muss man sich, glaube ich, zu großen Sorgen mehr um Max Hopp machen. Die Frage ist natürlich, inwieweit er dieses Niveau halten kann.
Ja, das ist natürlich bei ihm immer so eine Frage. Marvin, es hilft ihm dann jetzt auch vielleicht nicht nur bei der Weltmeisterschaft und bei der Tourcard, es hilft ja dann auch, um sich gerade für weitere Turniere dann noch zu qualifizieren, die ja noch so kommen. World Grand Prix, European Championship, Players Championship Finals, oder?
Ja, absolut. Also er hat jetzt in den 9 Tagen quasi, ich schreibe mal, ungefähr 8.000 Pfund eingespielt. Das macht natürlich einen Riesenunterschied in den ganzen diversen Ranglisten. Das ist ganz klar. Und ja, ich meine, wenn man Erfolge hat, das motiviert dann auch. Und jetzt am Donnerstag ist natürlich auch wieder ein wichtiger Abend für ihn. Es steht die Quali für Saarbrücken an, einmal der Host Nation Qualifier, wo er gesetzt sein wird und wo ich auch denke, dass er sich da durchsetzt, sollte er nicht irgendwelche schwierigen oder kniffligen Konstellationen an Bord erwischen. Und danach findet dann noch der Qualifier für das European Tour Event in Graz statt, wo er dann nicht gesetzt sein wird. Und da muss man dann abwarten, gegen wen er da so ans Board bekommt. Kim Heibrecht wird zum Beispiel auch das spielen müssen, weil er die Meldefrist verpasst hat. Er wäre gesetzt gewesen, das hat er irgendwie verscheckt. Der wird dann auch dabei sein. Also diese Qualifier sind halt wirklich, wenn jetzt mal nicht gerade eben Host Nation ist, richtig knackig. Denn die ganzen Niederländer, die da aufkreuzen, jetzt die Österreicher sind natürlich nicht dabei dann. Aber da braucht man auch schon ein bisschen Glück. Aber wenn er den Schwung vielleicht aus dem ersten Qualifier mitnehmen kann, dann denke ich, hat er auch gute Chancen, da durchzukommen. Und das sind dann sicher 2.000 Pfund. Und wenn er sich wirklich konstant für die European Tour Events qualifiziert, dann sind das immer schöne 1.000 Pfund. Und dann gewinne ich hier noch ein Spiel und da noch ein Spiel. Und dann bringe ich bei der Pro-Tour noch ein bisschen was ein, bei den Player Championship Turnieren. Und dann läuft das von selbst, sage ich mal. Dann reicht das für die Weltturniere, dann reicht das für die European Championship. Dann reicht das auch endlich mal für die Player Championship Finals. Und dann kann das vielleicht auch bei ganz guten Erfolgen für den World Cup prima reichen, ja. Und dann reicht es irgendwann auch für die WM und dann sind wir alle wieder zufrieden, dann wird er bei der WM dabei sein und dann läuft die ganze Sache auch wieder. Aber es ist ein steiniger Weg, man darf jetzt nicht erwarten, dass jede Woche MVP-Finale kommt. Er muss weiter an sich arbeiten, aber ich glaube, er ist wirklich auf einem guten Weg dahin und ich bin jetzt auch, muss ich sagen, recht positiv gestimmt, dass das noch die nächsten Wochen auch weiter erfolgreich sein wird.
Also, es läuft für Max Hopp wieder und ganz ehrlich, darüber reden wir doch dann auch viel lieber, als wenn wir wieder über das eine verpasste Qualifikation reden müssen oder noch schlimmer im letzten Jahr, die verpasste WM, die ihm, glaube ich, dann auch sehr wehgetan hat. Denn es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man bei Sport 1 mit Shorty kommentiert oder am Board steht. Über einen deutschen Spieler können wir aber auch noch reden, über den wir dann andersherum, nämlich in letzter Zeit sehr positiv berichtet haben, über Martin Schindler. Bei dem läuft es jetzt leider nicht mehr ganz so gut, oder Sven?
Ja, und vor allen Dingen läuft es bei ihm sehr unglücklich. Er hat gerade bei den Players Championship oft in der ersten Runde wirklich 5-6 verloren, auch oft gegen ist er früh auf relativ starke Gegner getroffen. Jetzt am Samstag zum Beispiel hat er 6-5 gegen Dave Chisnell verloren, hat dabei, glaube ich, 4 oder 5 Matchstarts vergeben. Chisnell ist später bis ins Viertel- oder Halbfinale durchgegangen, ich glaube Halbfinale.
Ja.
Und dann bei der European Tour konnte er sich für Leverkusen qualifizieren. Nee, andersrum,
nicht,
ne? Nicht qualifizieren. Hat dort wohl gegen einen sehr starken René Bernd verloren. Und hat sich dann in München zwar qualifizieren können und dort dann aber halt 4-6 gegen Dobie verloren. Also es muss ein bisschen was bei ihm kommen. Hilfreich wäre es natürlich, damit er sich über die Pro Tour für die WM qualifiziert, wenn er auch wirklich mal in England bei den Floor-Turnieren, also bei den Players Champions, mal so wieder einen Tag dabei hat, wo er 2-3 Spiele gewinnt. Das am besten vielleicht beide Tage. Dann sieht das alles auch ganz okay aus bei ihm. Er ist auf jeden Fall reich in der Pro Tour Order of Merit, für den man sich Stand jetzt noch qualifizieren würde. Wichtig wird ähnlich eigentlich wie für Max Hopp für ihn sein, dass er sich möglichst für jedes deutsche sowieso European Turnier jetzt im Qualifier durchsetzt. Und ideal wäre es natürlich, wenn er sich auch für das ein oder andere Turnier in den Niederlanden und Österreich qualifiziert, dann ab und zu ein Spiel gewinnen, wie Marvin so schön gesagt hat, und dann läuft das alles.
Dann läuft das alles. Es lief auch bei der Weltmeisterschaft für Kevin Münch so ziemlich alles. Marvin, auch der ist in letzter Zeit so ein bisschen abgetaucht, hat man das Gefühl.
Ja, das ist schwierig zu sagen, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Also der hat mich bei der WM halt auch wenig überzeugt gegen Adrian Lewis. Und ich habe von Kevin oder halte von Kevin immer noch sehr, sehr viel. Ist schon so lange dabei und war für mich immer eines der größten Darts-Talente, die Deutschland die hatte. Hat dann jetzt vom bis April halt frei bekommen von seinem Arbeitgeber. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, ob er jetzt dann wieder arbeiten muss, weil die Erfolge ja einfach nicht da waren. Keine Tourkarte, kein UK Open. Super League läuft im Moment nicht so gut, also ich weiß es nicht. Vielleicht muss er jetzt auch wieder dann seinen normalen Job nachgehen erstmal und konnte sich jetzt halt auch zweimal nicht für die European Tour qualifizieren. Hat er, glaube ich, jetzt auch einmal 0-6 verloren bei einem Qualifier. Ich weiß nicht, ob es gegen Schindler war oder gegen Hopp, eine von beiden. Und leider läuft es da nicht in die richtige Richtung. Dafür bei anderen muss man sagen, wie gesagt, Hopp, Schindler, Clemens, das sind schon drei, die jetzt wirklich auch konstant auch dann die Ergebnisse einfahren. Leider immer abwechseln, vielleicht auch mal gerne gleichzeitig, das wäre vielleicht auch mal ganz nett. Robert Marjanovic spielt eigentlich auch recht solide, immer wieder mal ein paar gute Ergebnisse. Und René Bern ist auch noch einer für mich, dem man das auch zukunftsmäßig zutrauen kann. Hat sich für München qualifiziert und da dann gegen Johnny Clayton im ersten Match auch Matchstarts vergeben und am Ende 5-6 verloren. Ich denke, wenn der noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln kann, dann ist das auch vielleicht einer, der in Zukunft da mitmischen kann. Aber generell sind wir, denke ich, im Moment in der Breite so gut aufgestellt wie nie. Also ich bin eigentlich recht positiv gestimmt, was die nahe Zukunft auch angeht.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Abschlusssatz. Also Freud und Leid bei den deutschen Profis und bei den deutschen Spielern, Dartspielern generell. Das war's schon wieder. Eine, ja, sehr vergnügliche Stunde, muss ich sagen. Wir haben über Darts geredet, über die Premier League, über die European Tour, über sehr gute deutsche Spieler, bei denen es läuft und auch einige, bei denen es besser laufen könnte. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Marvin Pfannenbohm von Darten.de und bei Sven Scharf, dass die beiden heute wieder mit dabei waren. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Double Trouble auf meinsportradio.de.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehlicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.